Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 28.09.2020. Heute die Themen: Wir sprechen über die erste und zweite Bundesliga. Wir sprechen mit German Darts Championship in Hildesheim am Wochenende. Sprich über Darts, natürlich über den ersten Tag der French Open und über die Serie der Miami Heat gegen die Boston Celtics und die Los Angeles Lakers, die jetzt auch die Serie gegen die Denver Nuggets klar gemacht haben und somit in den Finals stehen. Das sind die Themen. Wir starten direkt mal mit der zweiten Bundesliga. Ein torarmer zweiter Bundesliga-Spieltag. Osnabrück konnte am Freitagabend ganz überraschend Hannover besiegen. Osnabrück hat mit der Niederlage in die Saison gestartet. Hannover mit dem Sieg. Zur Halbzeit lagen sie 1-0 vorne. Die Osnabrücker am Ende haben das Spiel mit 2-1 über die Wupper gebracht. Ein sehr, sehr gutes Spiel aus deren Sicht. Auer Fürth trennten sich 1-1. Braunschweig Kiel 0-0. Braunschweig jetzt nach dem Sieg gegen Hertha BSC im DFB-Pokal leicht enttäuschend. Auch hier torlos. Ebenfalls torlos. Darmstadt Regensburg 0-0. Fortuna gewann gegen Würzburg mit 1-0 in einem sehr, sehr umkämpften Spiel, wo Kastenmeier am Ende den Sieg klar gemacht hat. Denn Fortuna ging spät in Führung, um genau zu sein, durch Kovnacki. Kovnacki, der Rekordtransfer aller Zeiten von Fortuna ist. Ich glaube, für 7 Millionen geholt wurde vor der vergangenen Saison. Unter Röster bis jetzt einen schweren Stand hatte, viel verletzt war, war jetzt im Aufbautraining, deswegen kam er ja auch erst so spät. Er wurde in der 73. Minute für Kenan Karaman, der auch noch den Verein verlassen möchte, wenn es geht, aufs Spielfeld, kam dann rein. Und Score machte direkt in der 82. Minute das Tor. Danach ein sehr umkämpftes Spiel. Hennings nochmal gelb bekommen. Hart hat nochmal gelb bekommen. Und dann, tja, dann wurde es nochmal ernst. Denn am Ende gab es nochmal einen Elber für Würzburg. Ein sehr strittiger Elber. Den schoss dann Hermann von Würzburg. Und Keeper Kastenmeier konnte diesen Elber parieren. Und somit Fortuna den ersten Sieg der Saison sichern. Im ersten Spiel ist man ja mit einer Niederlage gegen Hamburg gestartet. Der andere Hamburger Club St. Pauli konnte Heidenheim mit 4-2 besiegen. Auch für Bochum geht es weiter. Bereits nach einer guten Rückrunde in der vergangenen Spielzeit konnte man jetzt wieder einen Sieg einfahren gegen Karlsruhe 1-0, Nürnberg 1-0 gegen Sandhausen und Paderborn gegen Hamburg ist am heutigen Montagabend das Topspiel der zweiten Bundesliga. Jetzt kommen wir direkt auf die erste Bundesliga zu sprechen und da konnte der Big City Club keine Punkte einfahren. Nach einem sehr, sehr guten ersten Spieltag verlor man gegen Frankfurt 3-1. Ein sehr, sehr schlechter Auftritt der Berliner. Silber brachte sie in Führung, Dost das 2-0 wurde 3-0. Wir haben ja in diesem Podcast auch schon drüber gesprochen, über dieses Spiel in der Samstagsepisode war das. Genau. Bleibt dann nicht mehr viel zu sagen, außer Frankfurt sollte europäische Klasse spielen, sprich Europa League oder Champions League, wenn sie wirklich ihr Niveau halten können. Bielefeld konnte Köln besiegen, das 12. Spiel in Folge für Gisto ohne Sieg. Für Bielefeld jetzt schon 4 Punkte auf dem Konto, somit mehr Punkte als Dortmund und Bayern. Das Tor brachte Edmundson in der 78. Minute. Bei Köln kommen jetzt langsam auch die Bedenken innerhalb des Vereins, weiß ich nicht, auf jeden Fall bei den Fans auch, ob Gisto der richtige Trainer ist. Er brachte ja so einen kleinen Umschwung rein, wo man zwischenzeitlich kurz vor der Corona-Pause vielleicht schon auf Kurs Europa League war. Am Ende hat man es nicht in die Europa League geschafft, sondern hat eher ein bisschen wieder gegen den Abstieg gekämpft, hat sich am Ende im unteren Mittelfeld eingependelt, was so eigentlich das Ziel von Köln sein sollte. Hat man auch geschafft, sich da einzupennen, auf jeden Fall nicht gegen den Abstieg direkt gekämpft. Aber die Rückrunde war dann nach der Corona-Unterbrechung mit keinem Sieg nicht erfolgreich. Und jetzt startet man mit der zweiten Niederlage in die Saison. Nee, mit einem Unentschieden, eine Niederlage. Ja, am ersten Spieltag hat man Unentschieden gespielt. Es ist natürlich jetzt sehr, sehr schlecht für Köln, dass man sich wieder da unten einbefindet. In der letzten Saison war man auch schon fast abgestiegen, hat dann den Trainer gewechselt zu Gisto. Der hat dann, wie gesagt, den Umschwung für kurze Zeit gebracht. Aber es ist ja auch ein Phänomen, dass bisher Gisto sich nie bei irgendeinem Verein lange halten konnte. Mal gucken, ob sich das jetzt durchzieht und er auch bei Köln nicht länger bleibt. Und für Bielefeld ist das mehr als ein gelungener Einstieg in die Bundesliga-Saison. Ja, bei Mainz kocht es intern. Bayer Lorzer ist wohl raus. 4-1 verlor man gegen Stuttgart. Man hatte wirklich keine einzige Chance. Auch im ersten Spieltag hat man bereits verloren. Und dann wurde Soray eher ausgetauscht. Die Mannschaft hat protestiert, beziehungsweise Soray sollte nicht mehr mit der Mannschaft trainieren, sollte den Verein verlassen oder halt alleine trainieren. Mannschaft war damit nicht zufrieden. Intern in der Mannschaft ist Soray ein sehr angesehener Spieler, der sehr viel kämpft, der mit sehr viel Herz spielt, aber auch sehr beliebt ist. Deswegen ist die Mannschaft nicht zum Training gekommen und dadurch hat Achim Bayerlotz ein bisschen so die Mannschaft verloren. Quaison brachte in der 13. Spielminute das 1-0 aus Sicht von Mainz. Wie weiß keiner, denn bis dahin war Mainz noch gar nicht im Spiel. Am Ende wird man es auch in den Statistiken erkennen. Am Ende machte dann kurz vor der Halbzeit nochmal Wamangita das 1-1 aus Sicht von Stuttgart. Und danach kam der Zug ins Laufen. Didavi 2-1, Klimovic 3-1 und am Ende macht Kalic noch das 4-1. Wenn man hier jetzt sich mal ein paar Statistiken aufruft, wird man das auch klar erkennen können, dass ja wirklich Stuttgart da haushoch überlegen war. 15 Torschüsse am Ende gehabt, auch wenn Mainz am Ende 12 hatte. Das lag aber eher daran, dass man Stuttgart sich immer zurückgezogen hat, nur auf Konter konzentriert hat. Die erste Halbzeit war wirklich eine Katastrophe, wo Mainz hätte nie im Leben führen dürfen, zwischenzeitlich oder auch zur Halbzeit des Unentschieden gestanden hätte. Dieses 1-1 kurz vor der Halbzeit war aus Sicht von Stuttgart, denke ich mal, sehr wichtig für den Kopf, dass man weiß, man geht nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit, sondern mit einem Unentschieden. Da hat wirklich gar nichts gepasst bei Mainz. Man merkt dem Team an, dass sie nicht mehr unter dem Trainer vielleicht spielen wollen. Quaison machte, wie gesagt, das Tor nach Vorlage von Mateta, der auch noch nicht richtig in die Saison fand. Aber am Ende bleibt einfach festzuhalten, dass es bis jetzt wirklich eine sehr, sehr schwache Saison für Mainz ist und da wohl nur die Trennung mit Bayer Leverkusen übrig bleibt. Wenn das Team sich gar nicht mehr mit ihm identifizieren kann und ihn unbedingt loswerden möchten, damit sie wieder einen neuen Trainer bekommen. Leverkusen und Mainz trennten, Leverkusen und Leipzig trennten sich 1-1. Traumtore gab es in der Bayer Arena von Forsberg und Demirbay zuerst. Emil Forsberg in der 14. Minute nach Vorbereitung von Poulsen, der später ausgewechselt werden musste. Und dann direkt ein paar Minuten später, 6 Minuten später, Demirbay auch links, rechts oben in den Flügel, von links, rechts oben in den Flügel reingeschossen aus knapp 16 Metern. Ein sehr, sehr schönes Ding. Was bleibt zu beiden Teams zu sagen? Für Leipzig ist der Saisonauftakt geglückt. Ein Sieg, ein Unentschieden. Auch der Neuzugang Sørloth, der jetzt der zweite Stürmer ist, der Timo Werner ersetzen sollte nach Wong von Salzburg, der vom anderen RB-Team nach Leipzig kam. Jetzt Sørloth, der auch Werner mit ersetzen soll, gemeinsam mit Poulsen, Sørloth und Wong. Wong kam auch erst in der 46. Minute, weil Poulsen, wie gesagt, verletzt raus musste. Da hatte man diesen Doppelsturm, den man für Werner gekauft hat. Man wollte Werner nicht mit einem Spieler ersetzen, sondern mit mehreren. Was so recht logisch klingt, denn einen Qualitätsspieler wie Werner kriegt man nur selten. Am Ende ein verdientes Unentschieden. Wirtz soll der Spieler sein, der Havertz ersetzt aus Sicht von Leverkusen, hat einen Pfostentreffer erzielt. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Es war wirklich sehr abwechslungsreich, unterhaltsam und ein verdientes Unentschieden. Beide Teams hatten viele Chancen und beide Teams haben auch gezeigt, dass sie es ohne ihren Starspieler können. Bei Leverkusen ist ja Havertz gegangen. Den möchte ich mal anders auffangen. Ich kann Ihnen mal kurz die Aufstellung vorlesen. Da hat man ein Mittelfeld gebildet von Aranguius, Wirtz und Demirbay. Was fällt da auf? Eigentlich ist das Mittelfeld gleich geblieben. Man konnte keinen direkten Ersatz holen. Da war wirklich Wirtz, der 17-Jährige, mittlerweile schon sehr viel Druck auf seinen Schultern, dass er es irgendwie umreißt. Man hat ja gar keinen Ersatz bisher für Kai Havertz verpflichtet. Im Sturm hat man Bellarabi, Diaby und Schick. Auf den Flügeln zwei sehr, sehr schnelle Spieler mit Schick, einer, der Vollert 1-1 ersetzen soll, ist in der Bundesliga auch schon bewiesen hat. Leipzig hat ihn auch gern gehalten. Sicherlich ist er einer, der auch die Qualität von Vollert besitzt und auch ihn wirklich sehr, sehr gut ersetzen kann. Sicherlich, jetzt schon dreimal wieder sicherlich gesagt, Entschuldigung, das Team ist jetzt unbedingt, beziehungsweise ist kein unbedingter Anwärter für die Top 4 mehr. Da sehe ich vielleicht Gladbach noch ein bisschen weiter vorne. Allerdings kann das Team sich da reinspielen, wenn sie zu sich finden und Wirtz diese Rolle übernehmen kann. Bei Leipzig hat man dafür eine interessante Aufstellung gespielt. Man hat mit einer Fünferkette gespielt, mit Haidara, der auch neu dazugekommen ist, ähnlich wie Henrichs, der das Team auch unterstützen soll. Und das sieht in der Breite schon sehr, sehr gut aus. Wenn man Sørloth und Wang, zwei Neuzugänge, einfach reinbringen kann, wenn man Nkuku noch bringen kann, der sehr viel Spritzigkeit ins Spiel bringt und Henrichs, ja, ein sehr verdienter U21-Spieler war, da auf sich aufmerksam gemacht hat, vergangene EM. Und natürlich hat Dani Olmo auch noch in der Offensive hat Paulsen, der sonst von der Bank kommen wird, sehr wahrscheinlich. In dieser Kader ist schon sehr, sehr breit aufgestellt. Man hatte noch Willi Urban auf der Bank, weil Klostermann, Upamecano und Mukiele gestartet sind. Neben Klostermann hat man natürlich auch noch andere Optionen in der Innenverteidigerposition. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, was Julian Nagelsmann dafür einen Kader aufgestellt hat auf der Beine. Klar ist der wichtigste Gang mit Timo Werner. Allerdings kann man ihn, denke ich mal, mit Sörloth Rang und Paulsen gut ersetzen. Und der Rest des Kaders ist sehr, sehr gut zusammengestellt und auf jeder Position gut besetzt. Und deswegen sollte dieses Team auch Chancen auf die Meisterschaft vielleicht nicht direkt, aber Platz 2, Platz 3 haben. Nach einer Niederlage am ersten Spieltag konnte Gladbach jetzt am zweiten Spieltag zumindest einen Punkt zu Hause einbringen. Vor Zuschauern spielte man heim. Gegen ein stark aufgestelltes Union Berlin, die bis jetzt auch nicht ihren Ansprüchen gerecht worden sind, mit am ersten Spieltag gegen Augsburg verloren, jetzt Unentschieden gegen Gladbach. Nichtsdestotrotz wird man sich mit dem Unentschieden zufriedenstellen. Thuram, der jetzt wieder in der Startelf war, brachte Gladbach in der 56. Minute in Führung und Nico Schlotterbeck traf schon wieder zweites Tor, glaube ich, jetzt schon für ihn. Und Union Berlin steht noch nicht da, wo sie sein sollen. Allerdings sind sie auf dem Weg dahin. Und Gladbach ein Punkt nach zwei Spielen auf jeden Fall noch nicht da, wo sie hin wollen in den Top-4-Bereich. Augsburg konnte BVB bzw. Dortmund mit 2 zu 0 besiegen. Erste Niederlage der Saison für Dortmund. Der zweite Sieg in dieser Saison für Augsburg. Kurz vor der Halbzeit brachte Udokai nach einer Ecke Augsburg in Führung und danach macht Caligiuri natürlich als Ex-Schalker in der 54. Minute das 2 zu 0. Sagt danach, das hat ihm auch sehr gut geschmeckt, dass er nochmal gegen Dortmund trifft als Ex-Schalker. Ist so ein Tor immer hoch anzurechnen. Die Vorbereitung zum 1 zu 0 brachte er natürlich auch. Wer auch sonst außer er, der jetzt den FCS 04, also Schalke, verlassen hat, Spieler des Spiels ist mit einer 0 zu 2 bei Kicker, eine sehr, sehr gute Partie hatte. Und da kann man nur zu sagen, dass dieses Wochenende wohl kein Favorit gewinnen wollte. Jetzt kommen wir direkt auf Bayern zu sprechen. Sie verloren 4 zu 1 gegen Hoffenheim. Kramaric machte direkt, Piszczek machte in der 16. das 1 zu 0. Dabur in der 24. das 2 zu 0. Kimmich in der 36. Minute mit einem sehr schönen Treffer. Das 2 zu 1. Kramaric 3 zu 1. Kramaric in der nochmal in der Nachspielzeit. Per Elfer zum 4 zu 1. Und dieses Spiel beweist einfach, was Bayern für einen kleinen Kader hat. Pavard mit einem sehr schwachen Spiel, wie ersetzt man ihn, indem man Kimmich von der 6 runter nimmt und ins Rechtsverteidigerposition stellt. Cedinho Dest konnte man jetzt nicht kriegen. Cousins soll noch gehen, Martinez steht auf der Abschlussliste. Da muss wirklich noch einiges kommen, wenn man diese Triple verwalten möchte, denn dieser Kader scheint sehr, sehr klein zu bleiben. Man hat auf kaum Positionen Ersatz, man hat drei Flügel nur. Prinzipiell sollte man eigentlich vier haben, wenn man so anschaut. Lewandowski wird durch Sirkzee ersetzt, das Mittelfeld durch Thiago ganz schön an Qualität verloren. Tolisso kann nicht das bringen, was Thiago kann bisher. Lässt sich sehr oft auf den Flügel fallen und ist einfach nicht dieser Spielertyp wie Thiago, der das Spiel so leiten kann. Das ist Tolisso einfach nicht. Dann, wie gesagt, der Rechtsverteidigerposition ist auch ziemlich unterbesetzt. Linksverteidigerposition ist gut besetzt, aber Rechtsverteidigerposition bräuchte man nur einen, sehr wahrscheinlich nur einen im Mittelfeld und einen auf dem Flügel, damit man diesen Kader wirklich nochmal ans Triple ranbringen kann. Cousins wird den Verein auch verlassen, wird nach Leeds wechseln für rund 20 Millionen. Man konnte ihn ja für 10 Millionen wechseln, für 10 Millionen holen. Flick konnte ihm keine Spielzeit versprechen, deswegen hat er gesagt, er möchte den Verein verlassen. Jetzt befindet man sich in Gesprächen, ob er den Verein verlassen wird. Und ein Hoeneß konnte damit Bayern besiegen. Hoffenheim, zweiter Sieg, ganz oben in der Tabelle. Am ersten Spieltag konnte man Köln mit 3 zu 2 besiegen, in der 19. Minute durch einen Treffer. Und es sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus, was Hoffenheim da spielt. Freiburg-Wolfsburg trennten sich 1 zu 1. Nils Petersen machte natürlich das Tor. Danach eine Überlegenheit. Und dann glich Wolfsburg nochmal kurz vor der Halbzeit aus. Das Spiel hätte Freiburg gewinnen müssen, aber mit 4 Punkten nach zwei Spieltagen wird sich Freiburg auch glücklich stellen. Jetzt kommen wir auf das Spiel des Spieltags und auf die Entscheidung des Spieltags. Füllkrug traf dreimal gegen Werder Bremen und somit gewann Bremen mit 3 zu 1 gegen S04. Danach flog bzw. warf Schalke 04 David Wagner raus. 18. Spiel in Folge ohne Sieg war das für Wagner. Das ist zweitlängste Zeit aller Zeiten für einen Trainer ohne Sieg, ohne dass er gefeuert wurde. Schalke hat ihm wirklich viel Vertrauen gezeigt. Allerdings muss man jetzt hinterfragen, ob das von Schneider, vom Vorstand, eine falsche Entscheidung war, dass er noch in dieser Saison auf der Bank saß. Denn somit hat man an dem neuen Trainer, der jetzt kommen wird, da stehen einige Namen oben auf der Liste. Zum Beispiel Ismail, der Ex-Bayern-Spieler, der jetzt auch schon bei RSK unter anderem Coach war in Österreich. Rangnick hat jetzt doch Schalke abgesagt. Gestern bei Sky 90, bei der Fußballdebatte von Sky, hat er noch die Tür aufgemacht, hat gesagt, bei so einem Verein wie Schalke kann man nicht so leicht absagen. Damit hat er sich selber so reingebracht. Jetzt hat er wohl doch abgesagt, möchte den Job nicht übernehmen. Allerdings hat man dem kommenden Trainer jetzt einfach viele Optionen genommen. Zum einen hat er kaum noch Geld, um Transfers zu machen, weil jetzt schon einige tätig wurden, sprich der Kader ist nicht zusammengestellt, wie er wollte. Ihm wurde die ganze Vorbereitung geklaut. Und er muss jetzt sofort performen, weil er jetzt auch noch schwierige Spiele vor der Brust hat gegen Dortmund und Leipzig unter anderem. Man hat dem neuen Trainer jetzt wirklich einiges genommen. Man ist wohl mit keinem Trainer so weit, dass er nächstes Spiel schon auf der Bank sitzen wird. Baum ist dann ein sehr oft genannter Name intern. Das ist Manuel Baum, der Ex-Augsburg-Coach. Vielleicht Schalke übernehmen wird. Sehr wahrscheinlich wird der neue Trainer nur einen Vertrag bis Ende des Jahres bzw. Ende der kommenden Spielzeit unterschreiben. Bis Juni 2021 und nicht direkt einen langjährigen Vertrag. Da möchte man sich wohl Optionen offen halten. Füllkrug hat zuvor noch einem Schalke-Fan Game of Brother geschrieben, dass er treffen wird. Hat natürlich dann dreifach getroffen, ist sehr durch die Medien gegangen. Eine sehr lustige Story. Er hat damit 2.000 € nach Bremen an ein Herz für Kinder, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall an eine Stiftung in Bremen 2.000 € gespendet. Für Schalke ist es wohl jetzt eher eine Frage der Zeit, bis man sich wieder finden wird, denn dieses Team ist auf dem Papier kein Team, was um den Abstieg mitspielen wird. Sicherlich ist kein Team, was um den Europa-League-Platz spielt, allerdings um einen sicheren Mittelfeldplatz sollte sich Schalke schon bemühen können anhand des Kaders. Und deswegen bleibt es jetzt abzuwarten, wer der neue Trainer wird. Aber die Reaktion ist mehr als verständlich und wohl auch mehr als notwendig, dass David Wagner Schalke verlassen hat. Kommen wir auf die French Open in Paris zu sprechen. Statt 9.000 Zuschauern sind jetzt am Ende doch nur 1.000 auf der Anlage zugelassen. Und jetzt kommen wir direkt auf die Spiele zu sprechen. Sinner konnte Goffin besiegen, bevor der an 10 gesetzt war, der Belgier. Mit einem ganz, ganz schlechten, schwachen Tag. Und Sinner konnte diesen Tag ausnutzen. 7-5-6-0-6-3. Goffin wirkte irgendwann blutleer, hat nicht mehr an sich selber geglaubt. Hat 10 Spiele in Folge zwischenzeitlich verloren, was natürlich absolut unmöglich ist, wenn man dann gewinnen möchte. Nishikori besiegte Evans. Ich gehe jetzt nur Spiele durch, die sehr spannend waren. Rodinovic und Charlie hatten ein massives Duell. Charlie musste sich am Ende mit 3 zu 2 geschlagen geben und wie 6-3 den ersten Satz gewonnen, 6-4 den zweiten, dann 7-6 den dritten, 6-4 den vierten. Und am Ende hat er den fünften Satz mit 10 zu 8 verloren. Isner ist in der nächsten Runde. Cecinato konnte Demuna mit 3 zu 0 besiegen. Auch Kuric musste sich geschlagen geben. Als großer Favorit ging er eigentlich in seine Partie gegen Norbert Gombos. Allerdings verlor er am Ende diese Partie 3 zu 1, 6 zu 4 den ersten Satz verloren, den zweiten 6 zu 3 gewonnen. Und dann nochmal 6-3, 6-4 verloren. Er war einer. Beziehungsweise war in der Partie der große Favorit. Am Ende musste er sich hier geschlagen geben. Die erste gute Nachricht aus Sicht von deutschen Spielern bzw. aus Sicht der deutschen Fans brachte Dominik Köpfer. Er konnte Huang mit 3 zu 1 besiegen, 6-2, 3-6, 6-1, 6-1, dritter und vierter Satz mehr als souverän gewonnen. Wie gesagt, er zeigte sich in Rom sehr, sehr stark für die Finale, in Hamburg eher schwächer. Allerdings darf man von ihm hier wirklich einiges erwarten. In Runde 3 kann man ihn schon vielleicht sehen. Klar wird es das nächste Spiel nicht leichter. Allerdings spielt er wirklich sehr, sehr gutes Tennis. Er spielt nicht über sein Niveau, aber er spielt schon das Höchste, denke ich mal, was er aktuell kann. Und das ist wirklich schon sehr, sehr gut, was er da auf dem Platz zaubert. Vielleicht aktuell zweitbeste Deutsche beim Tennis. Und deswegen Respekt an ihn. Sonst haben wir noch Wawrinka, der Murray mit 3 zu 0 besiegen konnte. Diego Schwarzmann, Kechmaninov auf mit 3 zu 0 und Alex Zverev, Dennis Novak mit 3 zu 0. Am Ende wieder ein typisches Zverev-Match, die ersten halbe Stunde so geschlafen. War schon 5 zu 2 im ersten Satz hinten, hat sich diesen noch 7-5 gesichert. 6-2, 6-4 in den dritten, vier, zweiten und dritten Satz. Ein typisches Zverev-Match, wie gesagt, am Anfang gar nicht ins Spiel gekommen, viel geschlafen, nicht motiviert gewirkt. Die Bälle fliegen auch ganz anders. Man hat einen neuen Ausrüster bei den French Open, was denke ich mal besonders Rafael Nadal nicht schmecken wird. Die Bälle fliegen nicht so gut, wie man es gewohnt ist. Zudem sind die Bedingungen anders. Es regnet mal. Man hat jetzt einen neuen Court, wo die Bälle auch nochmal komplett anders fliegen. Es hat sich auf jeden Fall einiges geändert bei den French Open. Natürlich auch keine Zuschauer da und da bleibt abzuwarten, ob Nadal auch mit den Bällen klarkommt. Denn die fliegen wirklich im Vergleich zu den vor ein paar Jahren ganz, ganz anders. Kommen wir auf die Damen zu sprechen. Mertens besiegte Gasparini mit 2 zu 0. Simona Halep konnte sich auch durchsetzen. Anne-Louise Friedsam, die erste deutsche Spielerin am Tage, flog gegen Sasnovic raus. 2-1, 6-2 den ersten verloren, 6-2 den zweiten gewonnen und 6 zu 3 den dritten leider verloren. Trotzdem ein solider Auftritt. Goff, die junge Amerikanerin, konnte Konter besiegen. 2 zu 0. Und sonst gab es keine großen Nachrichten. In Hamburg konnte Rublev das Turnier gewinnen. Tsitsipas konnte im dritten Satz am Stand von 5-4 schon fürs Match servieren. Verlor er noch diese Partie. Heute ist Tsitsipas dann bereits wieder in Frankreich, in Paris am Spielen, ähnlich wie Rublev. Auf die kommen wir dann morgen zu sprechen. Jetzt sprechen wir kurz über Darts, denn die German Darts Championship wurde gestern in Hildesheim ausgespielt. Das heutige European Tour Event. Wir sprechen jetzt nur über den Sonntag, weil es sonst zu lang wird. Starten direkt mit Mervyn King gegen Van Gerwen. Van Gerwen, der wirklich in der schlechtesten Form seiner Karriere ist, kann man schon beinahe sagen, wenn man nicht das erste Jahr mit einbezieht. Er verlor gegen Mervyn King mit 6 zu 1. Die beiden, die ja nicht gut miteinander befreundet sind, sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Beide haben komplett andere Weltansichten. Van Gerwen flog schon mal gegen King bei den UK Open raus, hat danach auch blöde Sprüche in seine Richtung gebracht. Van Gerwen, King lässt es recht kalt. King ist ein sehr routinierter Spieler über 50, weiß damit umzugehen und konnte Van Gerwen hier 6 zu 1 besiegen. Und das trotz King wirklich in einer ganz, ganz schlechten Verfassung ist, wenn man im Vergleich schon wieder vor ein paar Jahren drauf war. James Wade konnte Mensah Suic 6 zu 1 besiegen. The Machine James Wade scheint wieder an sich eine gute Verfassung zu bringen. Menso dachte man auch, er kommt wieder langsam zurück, wohl doch noch nicht ganz in seiner Hochverfassung, in seiner Topverfassung. Allerdings kommt er wirklich langsam wieder in eine Verfassung, wo Mensah Suric mehr als ernst nehmen sollte, wenn er sein Gegner ist. Johnny Clayton konnte ganz überraschend Peter White 6 zu 3 rauswerfen. Auf ihn kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dave Chisnall konnte Nathan Aspinall 6 zu 3 besiegen. Auch das sehr überraschend. Chisnall auch nicht in der guten Verfassung. Der einzige Deutsche, der an Tag 3 der German Darts Championship dabei war, Max Hopf, musste sich 6 zu 4 gegen Danny Noppert geschlagen geben. Hätte die Spiel wirklich gewinnen können, hat er in einem wichtigen Moment drei Darts auf Doppel 8 liegen lassen, dann so einen kleinen Durchhänger gehabt und am Ende konnte Danny Noppert sich das ganz sicher diese Partie. Gurney konnte Durant rauswerfen. Hier sieht man schon an den Ergebnissen, Durant auch ein viel besseres Jahr gehabt als Gurney. Es war ein sehr, sehr verrücktes Event. Die Favoriten konnten all ihrer Favoritenrolle nicht gerecht werden. Ganz, ganz viele Upsets, ganz, ganz viele Überraschungen in diesem Turnier, was es ganz selten nur gibt. Klar gibt es öfters Überraschungen beim Darts, aber in dieser Menge recht selten. Devin Peterson konnte sich auch gegen Rob Cross durchsetzen. Auch überraschend. Und der einzige Favorit, der sich wirklich an diesem Abend durchsetzen konnte, war Ratajski gegen Cullen mit 6 zu 2, The Polish Eagle gegen Joe Kine. Joe Kine, der auch so ein kleiner X-Faktor ist, besonders auf der European Tour, die ihm wirklich sehr gut liegt. Ich glaube, seine Lieblingsturnierart konnte auch schon ein Turnier gewinnen. Ist immer wieder im Viertelfinale, Halbfinale dabei, seine Lieblingsturnierart. Er ist nicht so der Player-Championship-Spieler-Typ, der viel ohne Zuschauer gewinnt. Das liegt ihm wirklich schon sehr, sehr gut, wenn er sich darauf vorbereiten kann. Bei den European Tour reisen ja öfters auch die Spieler schon an, nachdem sie schon 2 Tage woanders waren, weil sie da die Premier League gespielt haben, ein bisschen müde sind und das nutzt er gerne mal aus. Mervyn King besiegte dann im Viertelfinale James Wade mit 6 zu 2. Johnny Clayton besiegte Chisnall mit 6 zu 5. Danny Noppert besiegte Gurney mit 6 zu 2. Und Peterson besiegte Ratajski mit 6 zu 3 und auch hier flogen wieder alle Favoriten raus. Auf dem Papier waren definitiv Wade, Chisnall, Gurney und Ratajski die Favoriten aller höher gesetzt als ihre Gegner. alle auch rausgeflogen und das war wirklich das Turnier der Überraschung. Somit hatten wir die Halbfinalpartien Clayton King und Danny Noppert gegen Devin Peterson. Clayton und Peterson konnten sich durchsetzen. Und am Ende haben wir dann Devin Peterson gegen Johnny Clayton im Finale gehabt. Und dieses Finale hatte natürlich eine gewisse Brisanz. Der Grund dafür war, Johnny Clayton, wenn er dieses Turnier gewinnt, kann er sich für den Grand Prix, der am 6. Oktober startet, bis 12. Dezember geht, wäre er dabei gewesen. Wenn er es nicht schafft, wäre er nicht dabei, dann ist Geoffrey d'Estaing dabei und er verlor im Finale mit 8 zu 3 gegen Devin Peterson, den für mich Most Improved Player dieses Jahres auf dem PDC Circuit. Der Grund dafür, er war letztes Jahr unter anderem nur, konnte sich nur für zwei European Tour Events qualifizieren. Bei beiden ist er in der ersten Runde rausgeflogen. Es gibt ja in der Regel 10 European Tour Events. Da gibt es noch die European Tour Finals, wo die Besten, also die EM, meistens in Dortmund, auch dies Jahr wieder in Dortmund verzuschauen. Und Devin Peterson konnte das Game 8 zu 3 für sich entscheiden. Was ein Spielertyp aus Südafrika, stammt Devin Peterson. Eigentlich lange Zeit nur in der Analyse tätig gewesen bei Sky Sport Darts. Wenn große Events waren, war er vor Ort, aber nur als Analyst. Und dieses Jahr auch wohl als Spieler, denn immer wieder macht er auf sich aufmerksam. Keiner konnte bisher so viel aus seiner bisherigen Karriere mehr rausziehen als er. Wenn man sich jetzt die Vergleich anschaut zwischen diesem Jahr und davor die Jahre. Was er wirklich aktuell spielt, ist sehr gute Darts. Jetzt haben wir erstmal Pause bis zum 6. Oktober. Und dann werden wir natürlich über die Grand Prix-Spiele sprechen. Die wurden heute um 10 Uhr British Time auch schon ausgelost. Man kann hier schon mal eins sagen: Der einzige deutsche Teilnehmer, Gabriel Clemens, wird leider auf Nathan Aspinall treffen. Ein sehr, sehr schweres Los für den German Giant. Nichtsdestotrotz ist er zum ersten Mal dabei und darüber kann man sich auch freuen. Aber darauf kommen wir mal anders nochmal zu sprechen. Wir haben jetzt die Finalpartie in der NBA: Los Angeles Lakers gegen die Miami Heat. Die Lakers konnten erstmal Game 4 von Samstag auf Sonntagnacht gewinnen. Grund dafür, der einzige Grund wohl an diesem Tage war LeBron James, der vorher noch zum Reporter gesagt hat: I'll finish this shit yet right now. Also er wird es beenden. Das hat er aber gemacht. 38 Punkte, 16 Rebounds, 10 Assists, 15 von 25 aus dem Feld. Eine Bilanz, die unglaublich ist. Er ist jetzt an 14% aller NBA Finals beteiligt gewesen. Er steht zum 10. Mal in den NBA Finals. 3 zu 6 bisher seine Bilanz. Und das ist einfach unfassbar, was dieser Mann alles kann mit 35 Jahren zum 10. Mal in den Finals. Und es ist kein Ende in sich. Er wird ja auch noch weiterspielen, einfach weil er immer noch der beste Spieler der Liga ist. Er bringt seine macht jedes Team besser. Er bringt jedes Team, das er hat, immer in die Finals prinzipiell. Sein dritte Franchise, die er jetzt in die Finals bringt. Und da möchte er natürlich jetzt seinen Titel sagen. Er hat direkt danach gesagt: Job's not done, former wins. Man ist jetzt Champion in der Western Conference. Aber das ist wirklich unfassbar, was dieser Mann für ein Athlet ist, was dieser Mann für ein Spieler ist. Warum konnten sie diese Serie am Ende gewinnen? Klar, die Qualität. LeBron James und Anthony Davis sind nochmal von der Qualität her ein ganz anderes Duo als Jamal Murray und Nikola Jokic, die ihre erste Playoffs wirklich gemeinsam haben. Jeremy Grant, der auch die letzten drei Spiele sehr, sehr gut performt hat, auch hier in Game 5 wieder 20 Punkte aufgelegt. Allerdings muss man dazu sagen, man kam am Ende aus Sicht von Denver nur so weit, weil Jamal Murray gegen Utah in Runde 1 durchgedreht ist mit ein paar 50-Punkte-Partien. Da hätte man auch schon rausfliegen können. Dann gegen die Los Angeles Clippers auch sehr, sehr gut performt hat. Und auch Jokic, der einfach keinen Gegner hatte auf der Center-Position mit Zubac und Murray, die defensiv sehr angreifbar sind. Er hat viele Fouls aus denen rausgezogen. Und am Ende hat er einfach den Korb dominiert. Das ging da nicht so leicht. Man hatte Dwight Howard als Gegenpart von Nikola Jokic, der immer wieder Fouls gezogen hat, der Jokic in Probleme gebracht hat, 35 Minuten auch gespielt hat und wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat, auch wenn man es von ihm nicht gewohnt ist. Und offensiv war natürlich Anthony Davis, der dann keinen Gegner hatte, weil Dwight Howard mit Jokic beschäftigt war, hatte Davis keinen Gegner. 27 Punkte wieder an dieser Partie. Wirklich, der war der X-Faktor in dieser Serie. Anthony Davis, den Lakers den Sieg besorgt hat, immer wieder auch LeBron James, die beiden einfach als Duo, als wohl das beste Duo der NBA, sehr, sehr gut gespielt. Und deswegen ziehen die Los Angeles Lakers verdient ein in die Finals. Auch die Miami Heat stehen in den Finals. 4 zu 2 gegen die Boston Celtics konnte man nicht durchsetzen. 125 zu 113. Dabei haben Miami Heat wirklich sehr, sehr komisch verteidigt. Man hat eine Zone gespielt, 2 zu 3, wo immer wieder viele Lücken übrig waren, wo sich viele gefragt haben, warum spielen sie diese Zone? Hätte so ein Spieler wie Jason Tatum seine Würfe besser getroffen? Jaylen Brown, Marcus Smart, die alle ihre Würfe im Vergleich zu den Serien hervor nicht gut getroffen haben, hätte es auch nach hinten losgehen können. Die Zone prinzipiell nicht gut geklappt. Auch Daniel Theis hatte immer wieder Freiräume, die er sonst gar nicht hatte. Allerdings hat Boston auch hier seinen Schwächenverein offenbart. Das ist ganz klar immer noch die Center-Position, wo sie keinen Dominanten haben wie Bam Adebayo, der in Game 6 hier 32 Punkte aufgelegt hat, 11 von 15, wie gesagt, unterm Korb dominiert hat. Und da hat einfach Boston kein Gegenpart, der irgendwie immer wieder sie unter Druck setzen kann, Bam Adebayo unter Druck setzen kann, Bam Adebayo verteidigen kann. Klar ist Theis kein schlechter Verteidiger, allerdings offensiv ist er noch nicht da, wo er sein könnte. Und das, was Boston braucht, um ein Championship bzw. ein Champion-Team zu sein, das man immer auf der Liste haben muss, hat ja auch kaum einer auf der Liste zuvor. Natürlich war es am Ende eine sehr gute Serie, immer noch von Boston 4 zu 2 und ein sehr guter Lauf von Boston, dass man überhaupt so weit kam. Gleiches gilt natürlich für Miami, die wir aber nochmal zum späteren Zeitpunkt hochloben können. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass sie in die Finals einziehen. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass Jimmy Butler dieses Team so gut macht. Jimmy Butler, der bisher noch nie so richtig seine Heimat gefunden hat, aber diese Miami-Mentality, die einfach in Miami vorhanden ist, die scheint ihm wirklich gut zu liegen. Und er macht wirklich die Spiele um sich herum zu Stars. Um da mal ein paar Namen zu nennen: Goran Dragic, der viel, viel besser spielt als sonst. 16 Punkte legt er im Schnitt sonst auf. In den Playoffs legt er mal 6 mehr auf. Crowder, gut, die letzten Partien waren nichts. 1 von 5 auch nur von der 3-Punkte-Linie. Er ist ein typischer 3-D-Spieler. Gibt immer wieder Punkte von der Dreierlinie, verteidigt gut. Duncan Robinson, sehr guter Shooting Guard. Tyler Hero, auch ein Rookie, der aber wirklich spielt wie schon einer, der 30 Jahre alt ist. Er nimmt die Würfe im Clutch, die traut sich kaum ein Veteran zu nehmen, ein Routinier traut sich kaum diese Würfe zu nehmen. Die nimmt er in Jahr 1. Und das, obwohl er nur an Position 13 getradet wurde. Wirklich ein richtiger Stil. Natürlich Bam Adebayo, der dieses Jahr vielleicht, wenn man mit in den Playoffs geht, der Most Improved Player doch of the Year ist. Was er in den Playoffs spielt, ist immer doppelt so gut als in der Regular Season. In der Regular Season wurde es ja Brandon Ingram. Wenn man jetzt aber einen mit den Playoffs bestimmen müsste, wäre es wohl Bam Adebayo, the heart of the soul of the Miami Heat, wie Jimmy Butler zu ihm sagt. Und macht wirklich dieses Team zu was Besonderem. Und natürlich Jimmy Butler auch mit 22 Punkten. Der keine Angst hat, der immer am Trainieren ist, der es auch als Business Trip sieht, seine Familie nicht dabei hat, macht dieses Team wirklich zu was Besonderem. Und jetzt stehen Miami Heat gegen LeBron James, gegen die Los Angeles Lakers, gegen sein altes Team von LeBron James, Miami Heat, in den Finals. Das wird eine sehr spannende Serie. Das Game One sollte, ich schaue mal kurz nach, wann das Game One ist. Ich glaube, das ist noch gar nicht terminiert. Doch am 1.10. erst, sprich, am Donnerstag um 3 Uhr nachts ist Game One. Dann alle 2 Tage. Es wird wirklich sehr, sehr spannend werden. Die Lakers gehen als Favoriten diese Partie, ist recht klar. Allerdings hat Miami, denke ich mal, schon gezeigt, dass sie alles, wirklich alles schaffen können, wenn sie es nur wollen in diesen Playoffs. Die haben 6 Spieler, die über 10 Punkte im Schnitt auflegen, weil es kein anderes Team in den Playoffs hat. Man hat nämlich nur Iguodala, der von der Bank kommt und auch immer wieder abräumt. Und das ist wirklich fantastische Basketball. Bei den Lakers kommt es immer auf LeBron James und Anthony Davis an, ob die beiden einen guten Tag haben. Es kann eigentlich kein Dritter übernehmen, wenn die beiden keinen guten Tag haben. Das ist bei Miami wirklich sehr, sehr anders. Die Defensive muss bei Miami umgestellt werden, das werden die Lakers anders bestrafen. Und Danny Green, wenn Caldwell Pope, wenn Rondo heiß läuft, dann sieht das ganz anders aus von der Dreierlinie als das, was Boston am Ende rausgezimmert hat, denn die Spieler von Boston hatten wirklich am Ende alle keinen guten Wurfcode mehr. Smart 4 von 13, Jaylen Brown 3 von 7, Jason Tatum 3 von 10. Das sind nur jetzt hier von den letzten Spielen, beziehungsweise vom Spiel gestern Nacht, die Statistiken, die alle wirklich sehr, sehr schwach sind. Kemba Walker auch nur 3 von 10. Sprich, der Dreier ist einfach nicht gefallen, um ihm eine Gesamtstatistik zu nennen. Bezüglich des Dreiers, der wirklich, wie gesagt, nicht gut gefallen ist, ist hier leider am Laden. Auf jeden Fall ist der Dreier nicht 40% gefallen, sondern er ist zu 32,6% gefallen. Er spricht von einer guten Quote, wenn der Dreier so, ja, 36% fällt. Bei Miami Heat ist der Dreier zu 48% gefallen. Damit gewinnst du jedes Spiel, wenn der Dreier von 13, 27 Mal fällt und du auch noch aus der Zone 60% ziehst, dann bist du unbezwingbar. Das war Miami in diesem Spiel. Klar war es ein sehr, sehr schwaches Spiel der Defensive von beiden Teams. Am Ende steht Miami trotzdem verdient in den Finals. Das war es mit dieser längeren Episode. Wenn ihr mehr hören wollt, dann morgen, da sprechen wir über die NFL und über die internationalen Fußballligen. Vielen Dank fürs Zuhören.